Hallo und herzlich willkommen. Es begrüßen Sie Markus Richter und
Vera Linz. Und wie Sie hören, sind wir heute nicht im Sendestudio im Funkhaus, sondern im Haus der Kultur und der Welt in Berlin auf der Transmediale.
Genauer genommen haben wir diese Sendung für Sie am Freitag aufgezeichnet, um vom Festival für Medienkunst und digitale Kultur, das hier jährlich stattfindet, für Sie zu berichten.
Ein Thema in diesem Jahr ist die permanente Datenpräsenz in unserem Alltag und die Frage, wie Kunst gegen den Missbrauch von Daten intervenieren kann.
Worum es hier auch geht, ist, ob es überhaupt noch eine Grenze zwischen Technologie und Mensch oder biologischem Lebewesen gibt und wie man die verwischen und vielleicht sogar auflösen kann.
Darüber wollen wir reden in dieser Sendung und wir stellen Ihnen eine Alternative zur weltweiten Vernetzung übers Internet vor, nämlich die Pirate Box.
Das hört sich erstmal kriminell an, ist es aber gar nicht. Was dagegen ein bisschen gruselig ist, ist ein sogenannter Datengott, dem wir gleich noch begegnen werden. Vorher aber Musik, die kommt wie immer aus dem Netz und der erste Track ist von Tentacles und heißt Highscore 164.
Breitband heute von der Transmediale im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Capture All lautet das Motto, Daten sind immer und überall. Und die Frage, die hier so ein bisschen im Raum steht, ist, kann man der Tatsache oder zumindest dem Gefühl, permanent überwacht zu werden, irgendetwas entgegensetzen? Wie kann man künstlerisch intervenieren?
Das ist tatsächlich die Frage, die auch gerade in der, ich nenne es mal, echten Welt dort draußen gerade diskutiert wird, denn Facebook hat ja jetzt eben entschieden, wir werden die neuen Datenschutzbestimmungen an den Mann bringen, durchsetzen. Wer sich einloggt, wird denen unterworfen und wird dann noch mehr untersucht über seine digitalen Daten als vorher. Diese Debatte gibt es also in echt und die gibt es natürlich auch hier auf der Transmediale. Wir sprechen gleich mit einem der Kuratoren des Festivals darüber, wie die Kunst mit diesem neuen Status quo der omnipräsenten Datensammelwut umgeht. Vorher aber eine kleine Zusammenfassung der Transmediale von Matthias Finger.
Jennifer Lynn Marone eröffnet die Transmediale mit einer Performance. Sie macht Werbung für ihre Firma JLM Incorporated. Die Amerikanerin hat die Jennifer Lynn Marone Kapitalgesellschaft im Steuerparadies Delaware gegründet. Der einzige Geschäftsgegenstand ist sie selbst.
Ich kann so einen Anteil von ihr kaufen. I can buy a share of you.
Yes.
Wie teuer bist du? How much would it be to buy a share in you?
100 Euro und wir haben 10 Millionen Anteile.
There are 10 million in the treasury.
Diese Leute besitzen dich komplett oder nur während der Arbeitszeit oder nur Teile?
Ich bestimme die Arbeitszeit selbst, aber die Anteilseigner wollen auch Dividende sehen. Also muss ich so viele Einnahmequellen wie möglich erschließen, zum Beispiel durch den Verkauf von Daten.
Laut Produktkatalog erfahren wir beispielsweise für $500, welche App sie benutzt, wo sie im Internet einkauft und sehen ihre Nutzerprofile. So protestiert sie gegen staatliche Überwachung und gegen die Informationssammlung Sammelwut der großen Internetkonzerne. Keiner weiß, wie viel unsere Daten wirklich wert sein könnten. Für ihre Kapitalgesellschaft hat sie auch ein Werbevideo gedreht.
Hier drüben stehst du, hier ist ein Monitor, da sieht man dich, wie du so ein Business-Jackett anhast und du erzählst, was machst du hier genau auf dem Monitor?
Would you like to listen to it?
Und Jennifer kraucht jetzt hier auf dem Boden lang und macht den Ton an.
If companies can make money from my information,
wenn Firmen mit meinen Informationen Geld machen, dann kann ich das auch. Ich mache ihr Spiel mit und breche den Prozess auf mich als Individuum herunter. Meine Lösung ist extremer Kapitalismus.
Extreme Capitalism.
Statt mit Ölmalfarbe oder Marmor arbeitet Jennifer mit Daten. Das ist ihr Material. Sie formt Daten und kann sie beliebig oft verkaufen. Das traditionelle Konzept des teuren Originalkunstwerks wankt. Miriam Bloh thront über einem schwach beleuchteten Pult, wie in einem Techno-Club. Die Kanadierin dreht manisch mit beiden Händen an dicken, durchsichtigen Scheiben, die vor ihr auf dem Tisch taumeln, wie moderne, leuchtende Brummkreise. Manchmal bewegt sie die rotierenden Kreise auch nur mit den Fingerspitzen, vor und zurück, wie ein DJ beim Scratchen. Eine Kamera filmt das Geschehen aus der Vogelperspektive und beamt es auf eine Leinwand. Tabea Hampel von der Transmediale erklärt die Versuchsanordnung so.
In diesen Acrylkreiseln sind Sensoren drin, die praktisch die Bewegung aufzeichnen. Und jeder dieser vier Kreisel ist wiederum verbunden mit praktisch einem Instrument aus einem elektronischen Stück. Und somit reagiert dieses Stück auf die Kreisel und entsteht erst durch diese Bewegung.
Spielzeuge der Zukunft nennt Miriam Bloh diese Scheiben oder Smart Toys.
Ich mache mit diesen Kreiseln eigentlich nur Musik. Aber ich will sie dir auch als angebliche Smart Toys verticken in einer sarkastischen Infomercial-Performance. Ich erzähle, dass sie sich mit anderen Geräten verbinden und mit Facebook. Dass sie festhalten, wie kreativ du mit ihnen umgehst. Und mit Freunden so deine Performance vergleichen kannst.
Okay, das Ganze sieht ja so ein bisschen eher wie ein experimenteller Versuch aus. Gibt es auch sowas wie eine Botschaft dahinter? Why are you doing this?
Ich kommentiere nur die verspielte Startup-Gesellschaft, in der wir leben. So kann ich beides gleichzeitig mitmachen und trotzdem sarkastisch sein.
Auf der Ausstellungsfläche hat Salvatore Lacconesi eine Art religiösen Schrein errichtet. Wir sehen hier einen Nadeldrucker, einen ganz alten, und es hängen hier schwarz-weiße Flaggen. Was ist denn das hier ganz genau?
What we are seeing here is a cosmology, because Stakhanov is a data god.
Ein Altar für den pausenlos arbeitenden Datengott Stakhanov, benannt nach einem russischen Bestarbeiter. Der Künstler macht sich stark für Ubiquitous Commons, also Standards für den Umgang mit einer neuen allgegenwärtigen Datenform, die etwa soziale Netzwerke, Apps, Biosensoren oder das Internet der Dinge generieren.
Wir besitzen diese Daten nicht, weil sie Facebook gehören, dem Fitness-Startup oder der Firma, die internetfähige Laufschuhe herstellt. Wir haben keine Kontrolle darüber, weil es keine Regelungen gibt. Doch die Leute sollten selber entscheiden, wie diese Daten benutzt werden.
Matthias Finger über Datenmarktkunst auf der Transmediale. In seinem Beitrag war eben die Rede von einem ganz besonderen Ausstellungsstück, dem Datengott Stakhanov. Das Ganze eine Arbeit von Salvatore Lacconesi und Oriana Persico. Und hier haben wir uns mit Robert Zakrowski verabredet. Er ist Kunsthistoriker und Gastkurator hier auf der Transmediale. Hallo.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Und wir haben ja, bevor wir uns hier zum Interview getroffen haben, sind wir einmal durch die Ausstellung gegangen, der Transmediale, wo ja wie in einem Spielfeld, in einem Strategiespielfeld in der Mitte das Big Data Orakel Stakhanov thront und die Zukunft vorhersagt, was genau passiert da. Wie macht es das?
Wie es das macht auf der technischen Ebene, ist reguliert durch ein Plugin, was die Künstler entwickelt haben, was sie an Freunde, also an Menschen ausgeben, die sie persönlich kennen, weil dieses Plugin traced sozusagen deren deren soziale Datenbewegung in den sozialen Netzen und speist das in die Datenbank der Künstler. Und aus diesen Daten leiten dann die Künstler Prognosen ab. Und wir haben hier für dieses Datenorakel den Künstlern eine Namensliste von über 1000 Freunden, Bekannten, Mitarbeitern der Transmediale zukommen lassen. Für diese Person generiert jetzt der Gott und das Datenorakel Prophezeiung.
Wir haben auch eine kleine Hörprobe aus der Festivaleröffnung mitgebracht, da hören wir mal rein.
You see interfaces everywhere, on computers, telephones and on the things you wear or the ones that are in the streets and in your homes. If we add all these things together and look for patterns in them, what you are expressing is the fear and anxiety of losing control of the world. But I am only a humble data god. I might be wrong.
Robert Sarkowski, wie würden Sie die Reaktion der Kunst auf die aktuellen netzbasierten Probleme beschreiben? Geht es darum, den Ist-Zustand abzubilden und vielleicht auch zu kritisieren, oder ist die Kunst schon weiter?
Die Kunst, ich glaube, die Aufgabe der Kunst ist es eigentlich immer zu kritisieren, und das macht sie auch diesmal. Wir haben ein breites Spektrum versucht abzubilden an Positionen, die über eine ästhetische Form versuchen, den Diskurs zu moderieren, aber ihn eben erfahrbar zu machen und zu vermitteln. Wirkliche aktivistische oder soziale Utopien versuchen wir eher im Foyer zu leben, durch die Unmonastery Group zum Beispiel, aber in der Ausstellung haben wir wirklich ästhetische Positionen, die die Problematik gestalten und eine künstlerische Position beziehen.
Jetzt, das Motto ist Capture All. Auch beim Datengott Stachanow ist es ja so, der zeigt, wie es gehen kann. Das heißt, es klingt alles so, als ob wir gar keine Wahl mehr haben. Die Daten sind auf jeden Fall da, die werden auf jeden Fall verwendet. Das wird hier alles dargestellt. Oder gibt es vielleicht irgendwo auch noch die Möglichkeit zum Opt-out, zum datenlosen Leben, oder ist es gestrichen?
Ich sehe das als ein dialektisches Verhältnis, in dem wir uns hier befinden. Auf der einen Seite treibt uns die Sorge um unsere Gesellschaft dazu, Prophezeiung zu machen, also Vorhersagen zu treffen über Wetter. Hat die Tradition, die historische, dass man versucht, den richtigen Aussaatpunkt zu bestimmen, indem man Daten über Gestirne sammelt. Und heute sammeln wir über Daten über alles, um eine Sicherheit zu generieren. So wird jedenfalls argumentiert, dass man, je mehr Daten man sammelt, die Gemeinschaft sicherer machen kann für den Einzelnen, dass man Sorge trägt um den Einzelnen. Und das bekommt dann wiederum religiöse Züge und entlässt uns eigentlich auch aus der Kontrolle über unsere Daten. Nicht entlässt uns, sondern wir verlieren sie eigentlich. Wir geben die dann auch an diesen mystifizierten Datenraum ab, an Stacks, die wir eigentlich gar nicht mehr kontrollieren können. Wir starten zwar also freiwillig, mit guter Absicht, aber die läuft dann außer Kontrolle.
Sie haben ja schon assoziiert, dass das die Menschen eigentlich schon immer machen, dass sie versuchen, Vorhersagen zu treffen. Geht es darum, einfach nur das richtige Maß zu finden?
Das richtige Maß und die richtige Form für eine Gesellschaft, die jetzt sich als Netzwerkgesellschaft doch bezeichnet oder sich in dieser Bewegung befindet zu einer Netzwerkgesellschaft. Da sind ja Stichworte wie Transparenz und Eigentumsformen müssen neu diskutiert werden. Kann man die Daten eben als Rohstoffe des 21. Jahrhunderts betrachten, und sollten das dann Ressourcen sein, die allen zur Verfügung stehen? Oder sind es die Algorithmen, die allen zur Verfügung stehen sollten, oder die Infrastruktur, damit wir dann eben Sorge für unsere Gesellschaft tragen können?
Die Daten als Rohstoffe, die Daten als Ressourcen, und das hat man ja auch an dem, was wir gerade vorgestellt haben, Kunstwerk oder dem Mensch als Kunststück, sozusagen Jennifer Lynn Monroe gesehen. Ist das auch das, was die Kunst jetzt dann macht? Sozusagen, sie arbeitet nicht mehr mit Materialien, sondern mit Daten, und verändert das Kunst irgendwie?
Die Materialität der Kunst rührt immer aus ihrer Zeit. Und in diesen Materialitäten schreibt sich auch immer die jeweilige Zeit ein. Und in dieser Zeit, in der wir uns befinden, die Medienkunst beschäftigt sich halt dann natürlich auch mit den Medien und mit Daten und macht sie zum Material. Aber wir haben natürlich auch ganz klassische Formen, Bildformen, performative Formen. Die Daten und das Daten als Material ist nur eine Form von verschiedenen Kunstformen.
Trotzdem nochmal die Nachfrage, Sie sagen schon, das ist nur eine weitere Kunstform, die sich einordnet in alle anderen. Das ist nichts Besonderes in dem Sinne.
die Frage ist, was man unter besonders ist, ist neu. Es ist ein neues Phänomen und in dem Sinne ist es auch immer besonders. Aber an sich, denke ich, gelten all die gleichen Regeln auch für die sogenannte Datenkunst oder ich weiß gar nicht, was das sein soll eigentlich. Weil Jennifer Lynn Morone ist für mich eigentlich ein performativer Akt. Mhm. Es ist eine Übertreibung der Jetzt-Situation, was wir auch schon häufiger hatten. Es ist für mich einfach eine Inszenierung, eine Performance, in der Kunst und Leben zusammenfällt. Und das gibt es seit den 60er Jahren. Das hat jetzt ein spezielles Sujet und es hat einen politischen Akzent und den finde ich sehr wichtig, aber es ist jetzt nicht irgendwie
losgelöst
vom
Leben. Okay.
Drum und dran.
Wenn Sie jetzt als Kunsthistoriker auf die derzeitige Ausrichtung der Kunst und der Kunst, die auf der Transmediale blicken, gibt es da in der Geschichte etwas Vergleichbares, wo Menschen vielleicht einen ähnlichen Umbruch in Kunst verarbeitet haben? Oder wie wird das, was wir heute hier machen, in der Kunsthistorie bewertet werden?
Oh, das kann ich jetzt auch schwer sagen. Aber für mich, ich habe oft das, ich sehe oft in Analogie, dass wir uns schon die letzten 20 Jahre eigentlich mit dem Netz, also eigentlich in den 80ern, als das Netz durch die BBS-Boards anfing, mehr Leute einzusaugen und dann natürlich mit den 90ern und dem WWW, schon so ein, ich habe so den Eindruck, als wenn schon so ein Übergang ist wie in Buchdruckzeiten, dass wir uns in einer Gesellschaft befinden, die durch dieses neue Medium grundsätzlich umgestaltet wird und auch all unsere persönlichen Beziehungen und Formen des kulturellen Zusammenlebens durch dieses Medium eben eine neue Form bekommen.
Die Catch-all-Debatte rund um Körper- und Verhaltensdaten und Bewegungen wie Quantified Self, die ist ja nun auch schon einige Jahre alt. Kommt diese künstlerische Auseinandersetzung mit diesem konkreten Thema, Daten, haben Sie ja schon gesagt, ist schon lange ein Thema, aber mit diesem konkreten Thema nicht ein bisschen spät oder braucht man so lange, um reagieren zu können?
Vielleicht braucht auch der Kunstbetrieb manchmal so lange, um solche Phänomene überhaupt erstmal aufzugreifen, weil der Kunstbetrieb selbst ist ja auch jetzt durch das, verändert sich auch durch das Netzwerk. Es gibt viele Kuratoren, die recherchieren jetzt im Netzwerk und können plötzlich Künstler und Personen sehen, die, zu denen sie vorher keinen Zugang hatten. Diese Veränderungen, deswegen tauchen jetzt vielleicht häufiger, haben wir jetzt eben Künstler, die in diesen Bereichen arbeiten, weil wir sie entdecken können. Das war früher wesentlich schwieriger, also in den 80er, 90er Jahren war es wesentlich schwieriger.
Das ist sozusagen die Auffindbarkeit und die auch Herausziehbarkeit. Wie ist es denn mit der Geschwindigkeit? Weil man könnte auch argumentieren, früher, um ein ganz plattes Beispiel zu nehmen, ein Bild zu betrachten, ist im Moment des Innehaltens, der dem Betrachter vielleicht auch etwas mitgibt und der dann nachdenken kann. Und heute in der schnellen Daten- und Medienwelt ist sozusagen ist ja die Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr kurz, also zumindest dem Klischee nach. Kommt die Kunst dahinterher oder wird sie dann immer langsamer, weil es diesen Inhalt im Moment nicht gibt oder wird er verändert?
Also ich denke, die Kunst an sich bleibt gleich. Sie braucht immer, auch ein Bild braucht genauso viel Aufmerksamkeit wie die Arbeit von Jennifer Lynn Morone oder von Latobo Avedon oder von Jonas Lund oder eben der Datengott. Wir könnten so lange über die kybernetischen Ideen, die dahinter stecken, diskutieren. Wir könnten Stunden damit verbringen, uns dort aufhalten und anhand dieses Beispiels die gesamte Ausstellung durchdiskutieren. Ich denke, man muss sich auf Kunst immer vorbereiten, sich mit ihr auseinandersetzen. Und das ist das Besondere an ihr und an dieser ästhetischen Erfahrung, dass man eben angeregt wird, genau diesen Prozess zu vollziehen.
Vielen Dank, Robert Zakrowski, Kunsthistoriker und Gastkurator auf der Transmediale hier in Berlin. Gleich beschäftigen wir uns damit, ob und wenn ja, wie wir die Kontrolle über Daten zurückerlangen können. Dafür werden wir uns ein eigenes kleines lokales Internet-Idyll bauen.
Ich bin schon sehr gespannt, wie es in unserem kleinen lokalen Internet-Idyll aussehen wird. Vielleicht sogar passend dazu hören wir jetzt die Musik von Rough Comforts, Four Months. Thinking you're laughing at me. Rough Comforts waren das mit Fourmonts und wir befinden uns immer noch auf der Transmediale oder haben uns auf der Transmediale befunden, muss man ja genauer sagen. Am Freitag haben wir die Sendung für Sie produziert und es geht hier unter anderem auch darüber, die Kontrolle über seine eigenen Daten zu behalten. Das wird immer schwieriger und im Foyer des Haus der Kulturen der Welt wird bereits an Alternativen gearbeitet. Lokale, selbstverwaltete, anonyme Netze. Wir haben uns mit einem Entwickler einer solchen Netzalternative verabredet, nämlich Matthias Strubel. Hallo und guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie sind im Entwicklerteam der Pirate Box und was da genau passiert, das fragen wir gleich genauer nach.
Was man schon mal sagen kann, ist, dass es sich dabei um einen Ansatz für das Recapture handelt, ein Wort, das der schwedische Netzaktivist Peter Sunde in seinem Transmediale-Vortrag benutzt hat. Es geht ihm dabei um das Zurückerlangen der individuellen und gesellschaftlichen Souveränität im Kontext der Überwachung. Und die ist ja, wie wir alle wissen, allgegenwärtig. Und trotzdem ändert sich nichts, kritisiert Peter Sunde.
Wir sehen, dass unsere Menschenrechte verletzt werden. Privatsphäre geht verloren. Wir wissen, dass wir überwacht werden von Mikrofonen und Kameras, die überall sind. Wir tragen sie sogar mit uns herum und helfen damit unseren Feinden.
We even carry them around ourselves to help our opponents. The leaks from Manning and Snowden has not changed one single thing of essence.
Die Enthüllungen von Manning und Snowden haben nichts Grundlegendes verändert. Wir sind nicht blind. Wir leben in keiner Scheinwelt wie in Matrix. Wir können aus diesem Albtraum nicht erwachen, denn wir träumen nicht. Unsere Augen sind offen. Wir sind wach. Es geht nicht darum, dass hier versucht wird, ein Überwachungssystem zu etablieren. Es ist bereits da. Was ich in Orwells 1984 gelernt habe, der einzige Weg, dieses Spiel zu gewinnen, ist es nicht zu spielen. Wir können die Kontrolle über unsere Daten nur dann zurückerlangen, wenn wir sie niemandem übergeben.
In essence, the only thing that would actually work if you want to control your data is not giving it to anyone. So you have to decide, do you want to do that or do you want to be part of the game?
Man muss sich überlegen, ob man das möchte oder ob man Teil des Spiels sein will. Ich habe aufgegeben.
I've given up.
Peter Sunde hat aufgegeben. Es gibt aber noch Leute, die an einer Alternative arbeiten, die aus der Datensammelwut ausbrechen wollen, aber nicht ganz sozusagen auf Konnektivität verzichten. Dazu gehört die Pirate Box, wo Matthias Strubel einer der Entwickler ist. Jetzt ist das tatsächlich sozusagen so gedacht, als so ein Weg, um aus der Datensammelwut auszubrechen, aus der Überwachung, diese Pirate Box?
Es ist weniger ein Weg, aus der Überwachung auszubrechen, sondern es ist eher ein Weg, die Kontrolle über seine eigenen Daten irgendwie zu behalten. Weil in dem Moment, wo ich sie in Facebook oder in Google oder in sonst irgendwo reinstelle, habe ich sie nicht mehr physisch bei mir und ich kann sie nicht wieder runternehmen. Sie gehört dem Unternehmen, wo ich sie hochgeladen habe und wenn ich sage, lösche sie, weiß ich nie, ob sie wirklich gelöscht sind. Und hier kann ich sagen, okay, ich lösche das vom USB-Stick und sie sind weg.
Können Sie kurz erklären, was ist die Pirate Box genau? Wie funktioniert das Ganze?
Die typische Pirate Box ist eine Kombination aus einem kleinen Gerät mit einem USB-Stick dran. Die Hardware, die wir in der Hand halten, die häufig genutzt wird, sind kleine mobile Router. Wenn ich mich mit meinem Mobilgerät wie einem Smartphone damit verbinde, werde ich automatisch weitergeleitet, sobald ich den Browser öffne, auf die Startseite, wo ich etwas chatten kann, wo ich Dateien hochladen und herunterladen kann. Und die Pirate Box ist halt ein sehr kleines Gerät. Ich kann das halt überhin mitnehmen. Es ist sehr einfach zu erstellen. Und auf diesem ganzen Gerät werden keine User-Daten erhoben. Also es wird nicht gespeichert, wer hat sich verbunden, wie lange hat er sich verbunden, was hat er runtergeladen oder was hat er gar hochgeladen, sondern es ist komplett in dieser Hinsicht anonym, dass wenn jemand das Gerät in die Finger bekommt, ist es nicht nachvollziehbar, was hat jemand auf diesem Gerät gemacht.
Wie ist das denn praktisch? Also ich bin jetzt hier mit meinem Smartphone in der Pirate Box, die neben uns auf dem Tisch steht, eingeloggt. Und was mache ich jetzt damit? Also ich würde jetzt sozusagen instinktiv versuchen, meinen Browser aufzumachen und dann bin ich ja aber nicht im Internet, sondern nur auf dieser Pirate Box. Was mache ich dann?
Erstmal irgendeine Webseite öffnen, die nicht mit HTTPS geschützt ist.
Dann nehme ich doch einfach mal das Blog zur Sendung und schaue, was passiert.
Genau, dann passiert automatisch der Redirect. Man ist jetzt quasi auf einer kleinen Welcome-Seite, die einem erklärt, okay, das ist jetzt nichts Schlimmes, was passiert, weil der Name Pirate Box ist halt auch etwas abschreckend mit dem Logo. Es ist eine
Man sieht wirklich, es ist eine weiße Seite, oben ein schwarzer Balken, Pirate Box mit einem Totenkopf-Logo. Man denkt, man ist jetzt auf so einer schlimmen Verbrecherseite gelandet.
Nein, es ist halt eine Provokation. Es ist schlicht und ergreifend eine Provokation des Users. Es provoziert halt von wegen, okay, das ist halt das böse Raubkopier-Mördertum. Ja? Mhm. Ist es aber nicht.
Okay.
Es gibt eine kleine Einleitung. Ich kann direkt eine Datei hochladen. Wenn ich jetzt kein iOS-Smartphone habe, kann ich alles Mögliche hochladen. iOS erlaubt halt leider nur Bilder. Mhm. Und dann kann ich halt runterladen. Ich kann jetzt frei durchscrollen, kann irgendwas anklicken und es wird auf mein Smartphone heruntergeladen. Das geht natürlich auch mit dem Notebook oder sonst irgendwas. Mit einem speziellen Client kann ich auch Media-Streaming machen. Also da ist ein Video, The Pirate Bay AFK, das ist ja freigegeben zum Download. Und ich kann es entweder runterladen oder ich kann mit einem entsprechenden Streaming-Client direkt auch mir das live von der Box angucken.
Okay, das heißt, ich kann also die Dateien hochladen und es gibt diesen Chat noch. Und das ist aber die gesamte Funktionalität der Website. Also Dateien tauschen und im Chat mit Usern reden.
Auf dem ersten Schritt, das ist die Standardausstattung, so wie wir sie quasi ausliefern. Es gibt dann halt viele User, die halt noch die dieses Forum installiert haben. Da ist noch so eine Art Forum, wo man Bilder hochladen kann, wo man dann quasi anhand dieses Bildes dann diskutieren kann oder contentbasiert diskutieren. Das ist die Hauptfunktionalität der Box. Ist aber, um ehrlich zu sein, manchmal mehr hilfreich, als man denkt. Gerade in Gegenden, wo halt schlechtes Internet ist oder gerade wie hier so eine Konferenz, hier funktioniert das Internet. Mhm. Ich war vor 2 Jahren in Göteborg auf einer Messe gewesen, da funktioniert das Internet gar nicht. Und wir mussten halt Dateien austauschen und das war wirklich angeschaltet. Nach 5 Minuten konnten wir halt anfangen, unsere Sachen auszutauschen. Es ging um halt PGP-Verschlüsselungsdateien, da muss man halt Sachen haben vom anderen, damit man die gegenzeichnen kann, virtuell. Und das ging mit der Pirate Box innerhalb von Minuten, während die anderen, die sie nicht benutzt haben, Stunden da saßen und versuchten, ihre Schlüssel irgendwo hin hochzuladen ins Internet, was nicht funktioniert hat. Und wir haben es halt nach 5 Minuten erledigt gehabt.
Ein anonymes Offline-Netz mit Selbstbauanleitung. Abgesehen jetzt von diesem praktischen Aspekt, den Sie jetzt genannt haben, wo man das Netz nicht richtig funktioniert oder das Netz zu langsam ist, ist es aber doch eigentlich die komplette Antithese zum jetzigen Internet, oder?
Es ist es. Und es ist vor allen Dingen, das Internet ist überall und das Internet skaliert über Millionen von User. Die Pirate Box skaliert nicht. Die Pirate Box ist lokal und nur auf die Gegend bezogen und die Leute, die drumherum sind, können es nutzen. Das ist das totale Gegensätzliche und
ja. Ist das wirklich gedacht oder zukunftsfähig als Ersatz oder ist das eher so eine Art Aktivismus und politisches Statement oder Kunstprojekt? Weil ich meine, es wird jetzt hier auf dem Medienkunstfestival ausgestellt und man kann es auch auf Konferenzen benutzen, aber hat das tatsächlich eine weitergehende gesellschaftliche Relevanz?
Natürlich ist es ein Kunstprojekt, das ist da, wo es gestartet hat und das wird auch nie aufhören. Das ist auch der Grund, warum auch der Name so provokativ ist. Und wir werden regelmäßig gefragt, könnt ihr das nicht irgendwie ändern an irgendwas, was die Leute weniger abschreckt? Und sage ich, nein, das ist so. Mhm. Es wird halt genutzt auch als Mittel der Freedom of Speech, der Freiheit halt zu sprechen, der Informationsfreiheit, der Freiheit von Zensur. Es wird benutzt von Aktivisten rund um die Welt, um an Demonstrationen ihren Content zur Verfügung zu stellen, ihre Thesen. Und es ist halt eine totale Alternative zu dem, ich stelle es irgendwo ins Internet, weil es ist nur hier und es ist nur da und ich habe die Kontrolle drüber und keiner kann hingehen und kann es offline nehmen, außer er findet mich, knockt mich out und klaut mir die Box.
Es wäre also ein neuer Ansatz, neue Spielregeln, um die Kontrolle über die Daten zurückzuholen. Aber widerspricht das nicht dem grundsätzlichen Ideal des Internets, ein weltweites freies Kommunikationsnetz, an dem jeder teilhaben kann, das auch offen ist?
Das Ideal ist schon tot. Ja, wie Peter Sunde ja auch gesagt hat, wir haben eigentlich den Krieg schon verloren. Und ich war auch ziemlich frustriert, als ich den Talk gestern gesehen habe. Und eigentlich hat er recht an vielen Stellen. Nichtsdestotrotz sollten wir nicht aufhören zu kämpfen, sondern wir sollten versuchen, andere Wege zu finden, wie zum Beispiel andere Medien zu nutzen oder andere Geräte oder Möglichkeiten zu nutzen, um uns selbst zu verwirklichen, um anderen Leuten meine Welt zu zeigen.
Jetzt ist ja so, wenn man sich das überlegt, also die Pirate Box ist sozusagen ein kleines Gerät, die vernetzen sich auch nicht untereinander, sondern die sind wirklich einzig, also sagen in einer Zelle jeweils. Wenn man jetzt den Rest des Internets wegnehmen würde, da würde ja trotzdem schon irgendwas fehlen. Gibt es schon eine Zukunftsvision, wie man die Idee neuer, vielleicht lokalerer Netze weiterentwickeln kann und trotzdem dieser Capture-All-Datensammelwut entgeht? Oder ist die Zukunft die lokale Zelle an unserem Gürtel?
Es wird eine Mischung sein, denke ich. Ich habe da immer wieder das Bild von einem der Dinge, die ich sehr mag, von dem inneren Auge. Das Produkt heißt Shadowrun, das ist eine dystopische Zukunft, die in so einer Cyberpunk-Welt spielt. Und da ist es so, jeder hat ein privates Gerät, was ein privates Netzwerk quasi aufmacht, wo auch die lokalen Geräte sich alle mit verbinden und jeder hat die Möglichkeit, über bestimmte Knoten ins Internet sich zu verbinden. Und ich denke, es wird auf so eine Mischung hinauslaufen, früher oder später, oder hoffentlich, weil es halt wieder die Kontrolle zurückgibt. Zu dem Punkt von wegen, ja, das ist ein einzelnes Netzwerk. Also es gibt durchaus Bestrebungen, dass eine Pirate Box sich auch mit einer anderen Pirate Box verbindet. Und mein persönlicher Wunsch ist, irgendwann auch mal zu einem Punkt zu kommen, wo ich mich mit meinem Freund in einem Pub treffe, wir zusammen ein Bier trinken, die Pirate Box anschalten, die sich gegenseitig austauschen und am Ende vom Tag gehen wir beide nach Hause und die Sachen, die wir austauschen wollten, haben wir ausgetauscht. Ohne dass wir quasi ans Notebook gegangen sind. Das wäre so mein Idealbild.
Vielen Dank, Matthias Strubel vom Entwicklerteam der Pirate Box und von freier Software für ein freies kleines Netz kommen wir nun zu freier Musik aus dem großen World Wide Web. Wir hören Neon Nightclub mit I Need That Feeling. Retro-Elektro-Sounds treffen auf Autotune gefütterten Soul und R&B. Zu finden auf der Musikplattform Jamendo zum freien Download und unter Creative Commons Lizenz.
I need that look you
Neon Night Club mit I Need That Feeling. Und Sie sind bei Breitband heute mit Markus Richter und Vera Linz, diesmal mit einem Transmediale-Spezial aus dem Haus der Kulturen der Welt. Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt, im Unterschied zu der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderten Natur. So steht es in der Wikipedia und damit wären wir mittendrin in unserem nächsten Thema.
Nämlich Kultur und Natur, Technologie und Biologie, Maschine und Lebewesen. Diese Begriffe lassen sich gar nicht mehr so einfach trennen. Das machen besonders die Künstler Revital Cohen und Tuur van Balen klar. Ihre Arbeit erkundet die Grenze zwischen natürlichem und künstlichem Leben. Unsere Kollegin Anja Krieger hat sich ihre transmediale Partnerausstellung Assemble Standard Minimal in der Schering-Stiftung angesehen.
Die Atmosphäre hier im Ausstellungsraum ist ziemlich klinisch, komplett weiß und in der Mitte stehen drei transparente Aquarien. In jedem von ihnen schwimmt ein kleiner Goldfisch und diese Goldfische, das sind keine normalen Goldfische, sondern das sind Goldfische mit roten Augen, also Albinos. Und das ist nicht das einzig Besondere an diesen Goldfischen. Neben mir steht einer der Künstler, Tuur van Balen. Den frage ich jetzt mal, was ist denn noch besonders an diesen Fischen? Tuur, what else is special about these fish?
These fish are also sterile, so they are hatched without having developed reproductive organs. They can't reproduce.
Also diese Fische sind steril, die sind geboren worden ohne reproduktive Organe und die können sich also gar nicht weiter fortpflanzen. Wieso sollte man solche Fische entwickeln, Tuur van Balen? Why did you develop these fish?
A lot of our work is interested in animals and animals as objects and the boundary between animals and objects or animals and products. And so we were thinking about if you take away the capacity to reproduce, does this animal become a little bit more of an object?
Tuur van Balen und seine Partnerin Revital Cohen interessieren sich eben genau für diese Grenze zwischen tierischem und Objekthaften und sie haben sich gefragt, was passiert, wenn man den Tieren sozusagen ihre Möglichkeit des Reproduzierens nimmt, werden sie dann vielleicht eigentlich zu Objekten? Gehen wir jetzt mal ein bisschen in die technische Seite. Daneben steht eine Maschine, die ja etwas klinisch auch aussieht, fast wie eine Industriemaschine mit Schläuchen und Edelstahlteilen. Das ist die Maschine, mit der diese Fische hergestellt werden könnten. Tuur, this is the machine that could be used to reproduce these fish, is that right?
Yes, that's correct, because these fish are produced for us, especially by a Japanese scientist, Professor Yamaha, and he made 45 fish for us. And we were very intrigued and interested in almost seeing his production process of these fish as a kind of choreography. So we built this kind of machine that in a way reenacts these movements that he goes through, and therefore this is a machine that can reproduce these fish that can't reproduce.
Also der Professor, der diese Fische hergestellt hat, ist Professor Yamaha in Japan und der hat 45 von diesen Fischen hergestellt und die beiden Künstler haben sich interessiert für diese Arbeitschoreografie, also für die Schritte, die dabei abgelaufen sind und für die war das so eine Art Tanz und das haben sie dann in Form einer Maschine nachempfunden und mit dieser Maschine können jetzt eben die Fische, die sich selber nicht mehr fortpflanzen können, die können jetzt damit hergestellt werden. Aber das wirft ja auch eigentlich viele ethische Fragen auf, oder? Doesn't that raise a lot of ethical questions?
Yeah, I think so. We hope so. I think when we talk about the production of animals and within these kind of larger political but also cultural, the practices of dog breeding, pigeon breeding, within these kind of larger systems, I think a lot of ethical questions are raised. And I think that's exactly the area that our work is interested in.
Also auch schon beim Tauben- oder beim Hundezüchten, da entstehen ethische Fragen und das sind genau die Fragen, für die Sie sich interessieren. Würden Sie denn sagen, dass das hier eigentlich nochmal eine Stufe weitergeht? Ist das auch eine Stufe, die jetzt sozusagen wir in Zukunft noch mehr erleben würden? Do you think this is a step further, like from pigeon breeding, from dog breeding and also a phenomenon that we will encounter more and more in the future, in reality? Only in art?
Yes, I think I'm sure if you just not just in the future, but I think if you look around, a lot of these things are actually already happening. And also the video works that you see in this exhibition kind of talk about how these practices of fish breeding and pigeon breeding, how they're actually very ancient practices. So I think perhaps kind of manipulating life is not a very new thing. Maybe we've been doing it for a long time.
Er sagt, naja, also das Taubenzüchten, das Hundezüchten, das sieht man auch in dieser Ausstellung, das sind eigentlich sehr, sehr alte Praktiken. Also vielleicht haben wir das schon sehr, sehr lange gemacht und werden das vermutlich auch in der Zukunft noch tun. Ja, vielen Dank, Tyrfan Balen. Fische, die sich selber nicht mehr reproduzieren können und zu kleinen Maschinen werden, da sind Dystopie und Utopie nicht mehr weit auseinander.
Ja, unsere Kollegin Anja Krieger empfand die Installation Sterile von Revital Cohn und Tyrfan Balen als sehr ambivalent, das war nicht zu überhören. Und über diese Ambivalenz wollen wir jetzt reden mit dem Wissenschaftshistoriker und Kulturwissenschaftler Tobias Schong von der Humboldt-Universität Berlin. Er beschäftigt sich mit Themen wie Agentenmodelle organischer Ordnung und mit der Systemtheorie und Philosophie des Organischen. Jetzt ist er bei uns. Hallo.
Guten Tag. Sie haben sich auch die Sterile-Installation angesehen mit den unfruchtbar gezüchteten Goldfischen. Unsere Reporterin Anja Krieger fand es ja sehr ambivalent, also so die Mischung zwischen Dystopie und Utopie. Die ganz großen Sachen sind da drin für Sie. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie war Ihr Eindruck da?
Die frappierende Wirkung der Installation ist, denke ich, dass die Maschine ein konstitutives Element des Lebens, nämlich reproduktiv zu sein, reproduziert. Die Maschine reproduziert die Reproduktion. Das heißt, wir haben einen Verdoppelungsmoment und dieses Verdoppelungsmoment enthält noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Maschine stiehlt dem Lebewesen die Fähigkeit, die das Lebewesen konstituiert. Und genau in dem Moment kommt das Problem der Kontrolle auf. Inwiefern ist das Kontrolldispositiv, das in die Maschine eingebaut ist, eines, das wir gesamtgesellschaftlich ethisch eingrenzen sollten.
Man könnte also sagen, durch die Reproduktion wird die Maschine menschlicher. Das könnte man auch sagen im Bereich künstliche Intelligenz. Man könnte auch sagen, Lebewesen werden immer maschineller, weil sie halt abhängig sind, vom, dass eine Maschine den Lebensumraum gestaltet. Wo liegt denn dann eigentlich noch der Unterschied zwischen Maschine und Mensch? Ist der noch ganz genau scharf definierbar oder löst er sich langsam auf?
Der Horizont der Maschine liegt sicherlich in der Möglichkeit der Ersetzung von Lebewesen inklusive Menschen durch maschinale, mechanisierte in diesem Fall oder digitalisierte Prozesse. Und genau dort sind wir ja an der Frage, inwiefern wir eben andere Kategorien einführen. Ich meine, eine klassische Kategorie im westlichen Kontext wäre der Humanismus. Inwiefern gibt es eine Conditio Humana, die selbst Bedingung von Technik ist? Und inwiefern müssten wir diese definieren, wobei das schon viele unternommen haben. Das Problem ist halt da, können wir überhaupt eine humanistische Technologie in unserer heutigen Zeit definieren? Strukturalisten, die Freudsche Psychologie, andere Bewegungen haben immer wieder gesagt, wir dürfen sowas nicht. Wir dürfen nach keinem humanistischen Fundament suchen, sondern wir müssen den Menschen durch seine Interaktion mit anderen Menschen und der Umwelt erklären. Insofern dynamisch. Jetzt stehen wir vor dem Problem, wenn die Interaktion dazu führt, dass wir diese Möglichkeit einer absoluten Kontrolle, einer absoluten Ersetzung menschlicher Agenten haben, was dann?
Wie sollte man aus Ihrer Sicht denn diese Kontrolle eingrenzen? Das ist ja schon ein Riesenthema in der Gesellschaft, weil man ja im Grunde theoretisch ganze Reproduktionszyklen neu gestalten kann, weil es technisch möglich ist. Wer soll die Maßstäbe setzen? Wie kann man das eingrenzen?
Na, Sie können es nur auf zwei Wegen. Sie können es politisch oder Sie können es theoretisch. Die Wege schließen sich nicht aus. Das eine wäre ein demokratischer Prozess und der andere wäre ein Reflexionsprozess. Und der verweist darauf, dass wir in dem Sinne darauf achten müssen, gute Wissenschaft zu machen, dass sie keine Ideologie wird. Dass sie das reflexive Potenzial, das in Wissenschaft liegt, nutzt. Also das, was eigentlich wissenschaftliches Wissen von anderen Arten von Wissen unterscheidet. Die Möglichkeit, auf die eigenen Bedingungen zu reflektieren und aus diesen Bedingungen heraus substanzielle Kritik zu entwickeln. Und in dem Sinne keine Ideologie.
Das heißt, es gibt, wenn man die Frage jetzt sich anschaut, ist das, was technisch machbar ist, auch etwas, das wir umsetzen sollten? Da gibt es keine harte, objektive Grenze, die man heute schon ziehen könnte, sondern das müssen wir dann von Technikgeneration zu Technikgeneration, von Biomaschine zu Biomaschine neu verhandeln.
Die Frage im Kern heißt eigentlich immer, was ist der Mensch und was ist das Selbst? Und wenn wir dieses zweckrational technisch definieren, konditioniert durch die Umwelt, biologisch fundiert, dann ist der Ersetzung des Menschen durch die Maschine keine Grenze gesetzt.
Ich würde das gerne nochmal umdrehen, weil jetzt reden wir quasi immer darüber, dass die Maschine menschenähnlicher wird. Man kann ja auch den anderen Weg gehen. Es gibt den Menschen und der erweitert sich technisch immer. Und das vielleicht auch so weit, bis vielleicht ein neues Wesen entsteht. Ist das eine andere Richtung, über die man nachdenken muss? Oder ist da schon sichergestellt, dass der Mensch immer Mensch bleibt und das sind nur Anhängsel, die er mitnimmt?
In dem sogenannten Hybrid-Diskurs gibt es ja schon unheimlich viel Literatur. Zweitens verweisen Sie auf einen evolutiven Charakter, den Sie in der philosophischen Anthropologie, zum Beispiel bei Arnold Gehlen, finden, der Mensch als Mängelwesen, die Externalisierung der Organe zum Zwecke der besseren Anpassung in Form von Werkzeugen, die Transformation von Werkzeugen in Maschinen und die fortgesetzte Fusion und Koexistenz zwischen Maschine und Mensch. Man kann natürlich in diesen Wegen weiterdenken und viele tun es ja auch. Das wäre praktisch eine prozessuale Identität des Menschen, die nicht gebunden ist an die Form unseres Körpers, die nicht an irgendeine Art von materieller Form gebunden ist, sondern die sich rein prozessual definieren lässt. Und zwar primär über sowas wie Organisationsmodelle. Also es gibt gewisse Ökonomien, kurz gesagt Inputs und Outputs zu verarbeiten in uns, die sind uns eingebaut, qua DNA, sage ich mal, und die sind mit allen möglichen Arten von materiellen Formen zu verbinden, und da kommt man dann halt in eine aufgelöste Form der Subjektivität hinein. Also dann würden wir diese starke Form des Subjekts, des Selbst, der Conditio Humana, nicht mehr definieren können.
Wir sprachen über das Verhältnis von Mensch und Maschine mit Tobias Schong, Wissenschaftshistoriker und Kulturwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Und damit sind wir am Ende angekommen, am Ende der Breitbandsendung, die dieses Jahr auf der Transmediale stattgefunden hat, dem Medienkunstfestival. Und Zeit, noch ein kleines Fazit zu ziehen. Und was ich tatsächlich noch nie oder selten so erlebt habe auf einer Kunstveranstaltung, ist, dass der Pessimismus, finde ich, hier doch sehr, sehr, sehr überwiegt. Also man, so diese Angst vom Mensch, vom nicht mehr Mensch sein, die Angst vor der Datensammelwut, die Angst vor dem großen Internet, das scheint mir schon irgendwie hier so vorherrschend zu sein. Und auch sozusagen so einen richtigen Ausweg, wir haben darüber geredet, warum Kunst das manchmal nicht bietet, aber wurde hier auch nicht aufgezeigt. Also so ein bisschen schlechte Laune nehme ich jetzt schon mit eigentlich.
Du nennst es Pessimismus, ich würde es vielleicht Realismus nennen. Oh. Also die Kunst ist im Alltag angekommen und stellt durchaus die wichtigen Fragen. Also was ist mit der Kontrolle über unseren Körper, was ist mit der Kontrolle über Reproduktion, was ist mit der Kontrolle über unsere Daten und so weiter.
Aber darf Kunst denn tatsächlich nur Fragen stellen, muss sie nicht auch Antworten liefern?
Sie darf können nur
wir
Fragen
die,
stellen.
Können wir Sie, die Hörer, jetzt zurücklassen mit diesen Fragen? Wir müssen es, denn unsere Sendezeit ist vorbei.
Genau, das war's aus dem Haus der Kulturen der Welt. Markus Richter und Vera Linz sagen Tschüss.
Und es ist ja tatsächlich so, dass bei so einer Aufzeichnung, in diese Sendung haben wir vorher für Sie aufgezeichnet, Dinge passieren, die möglicherweise von unterhaltsamem Wert sind. Und wir sind dazu angehalten worden, die zum Schluss der Sendung noch zu präsentieren. Wir wünschen damit viel Vergnügen.
Und außerdem gibt es noch instrumentalen Elektropop eines slowenischen Duos, das mit hyperaktiven, verschachtelten Beats spielt. Das schreibt zumindest unser Breitband-Musikkurator Roland Graffé. Tschüss.
Tschüss. Sollen wir gleich mit der Tür ins Haus fallen? Herzlich willkommen. Sie hören eine Aufzeichnung mit Markus Richter
und Vera Linz. Und wir senden, wie Sie vielleicht im... Nee, Quatsch, das ist... Nee, mit der Tür ins Haus ist doof.
Jetzt gibt es sozusagen diesen Anwendungsfall, den es gerade skizziert. Herrgott, wo ist die Musik?
Vielen Dank, Robert Sakrowski, Kunsthistoriker und Gastkurator hier auf der Berlinale in Berlin.
Das musst du nochmal machen, wir sind nicht auf der Berlinale.
Habe ich Berlinale gesagt? Oh, ich habe jetzt einfach Schluss gemacht. Ja, war das okay, oder?
Ich kann mich nicht erinnern, hattet ihr am Anfang tatsächlich nochmal gesagt, dass das ein... Es darum ging, die Paradox zu beschreiben. Habe ich nicht erinnert, ob das wirklich so beschrieben wurde?
Nee, haben wir, glaube ich, nicht.
Okay, weil... Ich stelle mal eine ganz kurze Frage.
Ich würde gerne auch eine Frage stellen.
Läufst du noch?
Weißt du nicht? Warum lachst du so?
Wie deine Stimme sozusagen mit dem Berühren des Aufnahmeknopfs auf einmal so total druckvoll wird.
Ja, na.
Du musst mit dem Mikrofon ein bisschen vorsichtig sein, wenn du da so rein poppst.
Okay. Läuft es jetzt?
Sag nochmal, vielen Dank fürs Gespräch.
Nochmal. Könnte aber total authentisch klingen, aber ich mach's nochmal.
Thank you.